SRF 1.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Daniel Vasella verzichtet auf die 72 Millionen Franken von Novartis für das Konkurrenzverbot. Nicht jedes Rind ist ein Rind, nun muss auch Nestle antraben zur Pferdefleischbeichte.
Die Wahrscheinlichkeit, ertappt zu werden bei einer Manipulation im Lebensmittelsektor, ist offensichtlich so gering, dass die kriminelle Energie auch gar nicht so unbedingt so hoch sein muss.
Erklärungen von Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Ein Tor ist ein Tor ist ein Tor. Keine Fehlentscheidungen mehr an der Fußball-WM dank Technik. Und schließlich willkommen im realen Burma.
The real world is different. The talk is a talk. To do the walk is different.
Das Reden ist das eine, aber ob Hoffnungsträgerin Aung San Suu Kyi wirklich Präsidentin sein kann? Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Jetzt also doch nicht. Novartis hebt den 72-Millionen-Vertrag mit Daniel Vasella auf. Aufgehoben wird damit auch das Konkurrenzverbot für den scheidenden Verwaltungsratspräsidenten. Während es Novartis bei einer schriftlichen Mitteilung belässt, zeigen sich andere Wirtschaftsvertreter gesprächiger. Thomas Oberer.
Die Kehrtwende von Novartis wird weiterum begrüßt. Der Tenor dabei, lieber spät als nie. Vor allem der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse atmet auf. Der Wirbel rund um Vasellas 72 Millionen kam dem Verband äußerst ungelegen, erschwerte doch den Kampf gegen die Abzockerinitiative. Persönlich bei Vasella interveniert habe man aber nicht, sagt Geschäftsführer Pascal Centinetta.
Wir haben uns sowohl mein Präsident, Herr Werli, wie auch ich selbst dazu uns klar geäußert. Wir hatten allerdings keinen direkten Kontakt mit Herrn Vasella seit dieser Ankündigung.
Die 72 Millionen sind also vom Tisch. Nicht vom Tisch ist hingegen die Strafanzeige von Aktionärsschützer und Anwalt Hans-Jakob Heitz. Er vermutet allfällige ungetreue Geschäftsbesorgung beim Pharmakonzern.
Ich will nach der Generalversammlung in aller Ruhe überprüfen, was wir jetzt mit dieser Strafanzeige machen, immer unter dem Vorbehalt, was die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich tut.
Besänftigt zeigt sich hingegen Ethos. Die Anlagestiftung will dem Verwaltungsrat nun die Décharge erteilen an der Generalversammlung am kommenden Freitag. Ganz anders die Aktionärsvereinigung Actares. Präsident Rudolf Meyer sagt, der Novartis-Verwaltungsrat habe keine Entlastung verdient.
Vor allem, wenn nur so großer Druck von der Öffentlichkeit etwas bewirken kann, dann hat dieser Verwaltungsrat versagt.
Und Actares plädiert auch für Veränderungen.
Was wir jedoch sicher fordern werden, dass der Präsident, der jetzige und der zukünftige, nicht mehr an den Sitzungen des Vergütungsausschusses dabei sind. Er hat ja zwar in den letzten Jahren kein Stimmrecht, Herr Vasella, aber er ist trotzdem immer dabei gewesen.
Ob Novartis auf solche Veränderungen einsteigt oder nicht, ist offen. Heute wollte niemand dazu Stellung nehmen. Spätestens an der Generalversammlung wird Daniel Vasella an seinem letzten Arbeitstag als Verwaltungsratspräsident sich solchen Fragen aber stellen müssen.
Wie sieht das jetzt aus mit diesem Konkurrenzverbot? Darüber sprechen wir gleich. Jetzt hat aber Thomas Kropf quasi konkurrenzlos die Nachrichten des Tages.
In der Schweiz werden vorerst noch keine Einschaltquoten fürs Fernsehen veröffentlicht, denn es ist umstritten, ob die Messungen nach der neuen Methode internationalen Standards genügen. Das teilte die Firma Mediapuls AG mit. Seit Anfang Jahr erhebt Mediapuls die TV-Einschaltquoten mit einem neuen System und erfasst dabei auch, wenn jemand eine Sendung später nachschaut, zum Beispiel im Internet. Die Kantone, die während einer Testphase ein Asylzentrum des Bundes betreiben, werden für ihre Sicherheitskosten entschädigt. Pro Person sollen sie jährlich 1.100 Franken erhalten. Und jene Kantone, die ein Zentrum für renitente Asylbewerber einrichten, sollen den doppelten Betrag bekommen. Das sind Vorschläge des Bundes und zu diesen Vorschlägen können sich interessierte Gruppierungen nun äußern. Sie sollen anschließend im Asylgesetz verankert werden. Das Parlament hatte im Herbst dringliche Änderungen des Asylgesetzes verabschiedet, die eine solche Testphase vorsehen. Nach dem Überfall auf ein Schweizer Flugzeug der Helvetic Airways in Brüssel ist klar, die Diebe machten reiche Beute. Die gestohlenen Diamanten haben einen Wert von rund 50 Millionen Dollar. Das melden flämische Medien, gestützt auf Angaben des World Diamond Centers in Antwerpen. In Kamerun haben Islamisten eine Familie aus Frankreich verschleppt, darunter vier Kinder. Der französische Präsident Hollande sagte, die Gruppe sei offenbar nach Nigeria gebracht worden. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat ein Verfahren gegen Laurent Gbagbo, den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, eröffnet. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Diese Verbrechen hätten sich im Anschluss an die letzte Präsidentenwahl im Jahr 2010 ereignet. Amtsinhaber Gbagbo hatte damals gegen Alassane Ouattara von der Opposition verloren. Gbagbo ließ sich aber trotzdem als Präsident vereidigen. Es kam zu Ausschreitungen und 3000 Menschen verloren ihr Leben. In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind beim Absturz eines Militärflugzeuges mindestens 12 Menschen getötet worden. 11 weitere seien verletzt worden, teilen die Behörden mit. Das Flugzeug fiel auf ein Wohn- und Geschäftshaus. Laut Medienberichten starben der Pilot, mehrere Hausbewohner und Passanten. Das Parlament im deutschen Bundesland Niedersachsen hat den SPD-Politiker Stefan Weil zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Weil löst den Christdemokraten David McAllister ab. Stefan Weil war bisher Stadtpräsident von Hannover und steht nun an der Spitze einer rot-grünen Koalition. An der Fußball-WM 2014 in Brasilien soll es keine umstrittenen Torentscheide der Schiedsrichter mehr geben. Der Weltfußballverband, die FIFA, will dann erstmals an einer WM die Torlinientechnologie einsetzen. Damit würde ein elektronisches System definieren, ob ein Ball die Torlinie überquert hat oder nicht. Die neue Technologie soll bereits beim Confederations Cup diesen Sommer eingesetzt werden. Im Rahmen des Schweizer Filmpreises 2013 erhält die Westschweizer Dokumentarfilmerin Jacqueline Veuve den Ehrenpreis. Dies teilte das Bundesamt für Kultur mit. Das Werk der 83-Jährigen sei ein Teil des Gedächtnisses der Schweiz. Wer die anderen Preise in 10 verschiedenen Kategorien erhält, wird am 23. März in Genf bekannt gegeben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.580 Punkten, plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.036 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,43 gehandelt, der Dollar zu 92,19 Rappen. Und die Wetteraussichten für die ganze Schweiz. In der Nacht schneit es im Osten, morgen ist es wechselnd bewölkt und zeitweise schneit es. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Die Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Wie ein rumänisches Verbot den Pferdefleischskandal ermöglicht hat. 1:0 für Platter gegen Platini. Bei der Torlinientechnik geht's nicht nur um Fußball. Zwischen sanftmütigem Intellektuellem und militantem Aufhetzer, der Tunesier Rachid Ghannouchi. Und schafft die Lady ganz nach oben, die große Hoffnungsträgerin von Burma, Aung San Suu Kyi, nach 6:30. Zuerst aber zu Novartis und Daniel Vasella. Der verzichtet also auf die 72 Millionen Franken von Novartis. Das Geld galt als unüblich teures Konkurrenzverbot. Thomas Oberer aus der Wirtschaftsredaktion ist jetzt hier im Studio. Wenn die Millionen jetzt nicht bezahlt werden, heißt das, Daniel Vasella könnte nun doch zur Konkurrenz wechseln?
Also theoretisch ist Daniel Vasella jetzt frei zu tun, was er will. Wenn die Aufhebung der Konkurrenzverbotsvereinbarung tatsächlich vollständig gilt, also im Sinne keine 72 Millionen, dafür aber auch keine Bindung mehr an Novartis. Aber dies ist eben nur theoretisch so, denn gemäß Obligationenrecht gilt auch für Vasella die sogenannte nachwirkende Geheimhaltungspflicht. Das heißt, die ganz zentralen Geschäftsgeheimnisse, die er an seinem alten Arbeitsort, also bei Novartis, erfahren hat, darf er nicht zur Konkurrenz tragen. Auch nach Jahren nicht. Das Problem ist nur, dass eine Firma vor Gericht eben beweisen muss, dass Geheimnisse verraten wurden. Bei einem klaren, vertraglichen Konkurrenzverbot reicht es schon, dass man sich überhaupt von der Konkurrenz bezahlen lässt.
Das ist jetzt so ein bisschen das Juristische. Ist es denn überhaupt denkbar, dass Daniel Vasella in nächster Zeit in einem anderen Unternehmen anheuert?
In der Praxis, denke ich, ist das kaum realistisch. Vasella hat jetzt auf Druck der Öffentlichkeit, auch der Politik, nachgegeben und er wird sich wohl hüten, sich erneut in eine Situation zu begeben, in der er sich noch einmal zum Buhmann macht, indem er eben direkt zur Konkurrenz geht. Damit würde er den letzten Rest seiner Glaubwürdigkeit verspielen. Aber sicher sein kann man natürlich erst, wenn sich Vasella selber dazu äußert. Wenn er zum Beispiel nächsten Freitag an der Generalversammlung vor den Aktionären und der Öffentlichkeit Klarheit schafft.
Eigentlich sollte Daniel Vasella bei Novartis ja Ehrenpräsident werden, so jedenfalls war das geplant. Das würde ihn ja dann tatsächlich weiterhin an das Unternehmen binden.
Das ist so. Man muss jetzt zuerst einmal sagen, Novartis wollte heute nicht sagen, ob der Plan weiter gilt, dass Vasella nach seinem Abgang als Verwaltungsratspräsident eben Ehrenpräsident von Novartis werden soll und vor allem auch, ob er selber das immer noch will. Wenn er aber das Amt annimmt, so ist auch dadurch eben nicht erlaubt, dass er Geheimnisse von Novartis nach außen trägt. Man muss sehen, als Ehrenpräsident steht ihm ja auch das Recht zu, an Sitzungen des Verwaltungsrates teilzunehmen. So ganz ohne Insiderinformation wäre er also dann nicht.
Üblicherweise sind ja solche Manager begehrt, auch als Berater in anderen Firmen. Das wird auch bei Vasella wahrscheinlich so sein, aber kann er das überhaupt jemals nach all dem, was jetzt hier gelaufen ist?
Also man muss sagen, schlussendlich beantworten diese Frage kann Vasella nur selber. Er muss das entscheiden. Man muss klar sagen, es ist auf jeden Fall heikel, wenn er innerhalb der Pharmabranche wechselt. Allenfalls ist es möglich, dass er nach einer gewissen Abkühlungsphase als Berater für andere Firmen arbeiten kann, wenn sich dann nach ein paar Jahren zeigt, dass eben kein Interessenskonflikt mit Novartis mehr besteht. Aber das muss sich erst noch in der Praxis zeigen, wie heikel das alles dann wird. Für eine gewisse Zeit ist es auf jeden Fall tabu, würde ich sagen. Da gäbe es sicherlich erneut starke Kritik an Daniel Vasella.
Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Der Verwaltungsrat von Novartis, das ist klar, macht derzeit keine gute Figur. Zuerst gesteht er seinem scheidenden Präsidenten Daniel Vasella also stattliche 72 Millionen zu als Gegenleistung für ein 6-jähriges Konkurrenzverbot. Die Summe verschweigt er, bis ein findiger Journalist das Ganze doch ans Licht bringt. Und jetzt, unter dem Druck der Öffentlichkeit, krebsen Verwaltungsrat und Daniel Vasella zurück und lösen den 72-Millionen-Vertrag wieder auf. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler darüber, was beim Novartis-Verwaltungsrat so alles schiefläuft.
Was sich im Novartis-Verwaltungsrat genau abgespielt hat, wie der Entscheid über den 72-Millionen-Vertrag zustande gekommen ist, darüber ist wenig bekannt. Und auch zum heutigen Entscheid des Verwaltungsrates, diesen Vertrag schon wieder aufzulösen, gibt es lediglich ein dürres Kommuniqué. Gregor Grebe vom Vermögensverwalter Set Capital, der rund 10% aller Novartis-Aktien hält, hat sich dennoch eine Meinung gebildet.
Wir waren doch teilweise sehr überrascht von gewissen Aussagen, die über die Medien kolportiert wurden, dass einzelne Verwaltungsratsmitglieder, weil sie nicht Teil des Vergütungsausschusses waren, offensichtlich über die Ausmaß der Konkurrenzklausel keine Kenntnis hatten, was wieder aufzeigt, dass die Gesamtverantwortung des Verwaltungsrats, die ja vom Obligationenrecht klar geregelt ist, nicht einfach nur in einen Ausschuss abgegolten oder übergetragen werden kann.
Gerade bei solchen Ausschüssen innerhalb eines Verwaltungsrates sieht auch Michelle Etienne ein großes Problem. Sie sitzt selber in verschiedenen Verwaltungsräten und vermittelt bei Get Diversity Frauen für solche Mandate. Michelle Etienne hält nichts davon, wenn Verwaltungsräte Aufgaben an interne Ausschüsse delegieren.
Weil ich der Meinung bin, dass das zu einem mehrstufigen Verwaltungsrat führt. Das sind eben diejenigen, die themenspezifisch vorinformiert oder besser informiert sind. Und gerade wenn es ums Geld geht, also um die Honorierung, Entschädigung, das ja bei den Schweizern sowieso ein eher kritisches Thema ist, dann kann es eine Tabuisierung kommen und im Gesamtverwaltungsrat werden dann solche Themen auch ungern offen diskutiert.
In der Verantwortung stehen letztlich aber alle Verwaltungsratsmitglieder. Bleibt die Frage, wie sich VM-Mitglieder bei einem Großkonzern wie Novartis, die alle gestandene Wirtschaftsleute sind, in einem solchen Gremium von anderen übergehen lassen. Bei Dominique Frémont, er berät Unternehmen in Strategiefragen und ist selber unabhängiger Verwaltungsrat bei der Post, bei ihm werden Erinnerungen an den Fall Swissair wach. Dort sei es Bruckisser gewesen, der gestandene Wirtschaftsleute um seinen Finger wickeln konnte.
Bei Swissair, wir hatten den gleichen Konstrukt mit tolle gestandene Manager in der VR. Trotzdem haben sie unisono die Strategie von Bruckisser akzeptiert.
Vraiment rät, die Machtfülle einer einzelnen Person im VR möglichst zu unterbinden. Etwa dann, wenn ein langjähriger Konzern-CEO ins Aufsichtsgremium wechselt. Der hat dann naturgemäß einen großen Wissensvorsprung auf seine VR-Kollegen. In einem solchen Fall müsse ein Unternehmen bewusst möglichst viele unabhängige Personen ins Aufsichtsgremium wählen lassen. Starke Persönlichkeiten, die von außen kommen, die sich getrauten, Fragen zu stellen, Kritik zu üben und zu widersprechen.
eine echte Kultur, wo man über die Sache spricht und wo man darf unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt einen Debatt, bis man alle sich einigen.
Dass die jüngsten Wirren übrigens bei Novartis und nicht bei der Konkurrentin Roche passiert sind, ist für den Berater kein Zufall. Bei Firmen wie Roche, die starke Aktionäre im Hintergrund haben, sei die Macht deutlich besser verteilt. Bei Roche seien das die Familien Öri und Hoffmann. Aber auch bei Novartis müssen die Aktionäre ihre Aufgaben ernst nehmen, sagt Vermögensverwalter Gregor Greber von Z Capital. Aktionäre wie er müssen den Verwaltungsräten auf die Finger schauen.
Schlussendlich sind die Verwaltungsräte unsere Organvertreter. Also sie werden von uns gewählt, übernehmen die Verantwortung und wir dürfen eigentlich sie auch beurteilen und schlussendlich auch wählen.
Wie weit die Aktionäre von Novartis ihre Verwaltungsräte in die Pflicht nehmen, ob sie ihnen zum Beispiel trotz des Zickzack-Kurses Discharge erteilen, wird sich bereits diesen Freitag zeigen, an der Generalversammlung des Großkonzerns in Basel.
Seit über einer Woche zieht der Pferdefleischskandal in Europa immer weitere Kreise. Die Regale leeren sich, die Container mit falsch deklarierten Speisen füllen sich. Mittlerweile landen dort auch Nestlé-Produkte. Die Nummer 1 unter den weltweiten Nahrungsmittelkonzernen hat Ravioli und Tortellini in Italien und Spanien aus dem Verkauf gezogen, weil sie statt reinem Rindfleisch auch Spuren von Pferdefleisch enthielten. Das hätten firmeneigene Kontrollen übers Wochenende ans Tageslicht gebracht. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Noch letzte Woche, als er an der Bilanzmedienkonferenz die Zahlen fürs vergangene Jahr präsentierte, sah Nestlé-Chef Paul Bulcke keine Probleme. Man habe eine sehr strenge Kontrollpolitik, kenne und kontrolliere die Lieferanten, doch das koste Geld, Qualität habe eben ihren Preis. Deshalb sei Nestlé halt auch ein wenig teurer, erklärte Bulcke den Journalisten.
We do have very stringent and very disciplined policies with our suppliers, we check them. That costs money. Also quality has a price. So that is why we sometimes also a little bit more expensive.
Dennoch hat nun auch Nestlé getroffen, trotz Aufpreis für die Kontrolle. Das Fleisch für die Fertigprodukte, die jetzt aus dem Verkehr gezogen wurden, stammt von einer deutschen Firma. Nestlé hat die Zusammenarbeit mit dieser Firma gestoppt. Man wolle als Konsequenz aus diesem Vorfall die Kontrollen weiter verschärfen, schreibt der Konzern auf seiner Webseite. So soll Fleisch künftig vor der Produktion genetisch auf Pferde-DNA untersucht werden. Nestlé-Produkte in der Schweiz sind nicht betroffen. Hierzulande gelangten bisher Produkte von zwei verschiedenen Produzenten in den Verkauf, die Lasagne des französischen Herstellers Gummigel und insgesamt 7 Produkte des liechtensteinischen Lebensmittelproduzenten Hilcona. Die Detailhändler Migros, Spar und Aldi mussten bislang noch keine Produkte aus den Regalen nehmen. Bei der Migros, mit einem hohen Anteil an Eigenmarken, spiele nicht zuletzt die gute Kontrolle der Lieferkette eine wichtige Rolle, sagt Walter Huber, Leiter Industrie und Grosshandel beim Orangen M.
Die Vertikalisierung und der Anteil, den wir selber produzieren, selber beschaffen, der ist wahrscheinlich weltweit einmalig. Und darum ist das Risiko bei uns sicher kleiner.
Der Fleischverarbeiter der Migros, Micarna beispielsweise, beschafft und verarbeitet das Fleisch in den meisten Fällen gleich selber, hauptsächlich in der Schweiz, und versucht so, das Betrugsrisiko zu vermindern.
Wie gehört, eben rühmte sich Nestlé noch, gute Kontrollen zu haben, die sich der Konzern auch etwas kosten lasse. Darüber sprach ich mit Matthias Wolfschmidt. Der Veterinärmediziner ist stellvertretender Geschäftsführer von Foodwatch. Diese Nichtregierungsorganisation setzt sich für die Rechte der Konsumentinnen und Konsumenten ein. Ich fragte Matthias Wolfschmidt, auch Nestlé ist betroffen, hat sie das überrascht?
Angesichts der Tatsache, dass in dem aktuellen Pferdefleischskandal in ganz Europa die unterschiedlichsten Unternehmen offensichtlich aus dieser einen Produktionsstätte ein halbes Jahr lang, ohne dass es ihnen aufgefallen ist, umdeklariertes Pferdefleisch bekommen haben und auch weiterverbreitet haben, ist es nicht mehr ganz überraschend. Allerdings geht es bei Nestlé ja nicht um so hanebüchene Anteile wie 80 oder gar 100% Pferdefleisch, sondern nach unseren Informationen geht es da um den einstelligen Prozentbereich.
Und das ist dann auch weniger schlimm?
Das kann zumindest passieren, dass in einem seriösen Kontrollregime nicht entdeckt wird, aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, selbst so eine geringe Menge ist Betrug am Verbraucher, wenn sie nicht deklariert ist.
Sie haben es gesagt, inzwischen sind mehrere Länder in Europa betroffen von Pferdefleisch, das eigentlich Rindfleisch sein sollte. Ursprung ist offenbar eine Schlachterei in Rumänien. Wie kann es sein, dass ein Metzger in Rumänien ganz Europa, ich sag mal, verseucht?
Es geht ja um Mengen, so sagen es die französischen Behörden, von etwa 700 bis 750 Tonnen an Pferdefleisch, die an eine südfranzösische Zwischenfirma geliefert worden sind, die Firma Spanghero. Die sollen etwa 500 Tonnen, also 500.000 Kilogramm Pferdefleisch umdeklariert und an die verarbeitende Firma in Luxemburg weiterverkauft haben. Das hat offenbar damit zu tun, dass in Rumänien vor kurzem die Verkehrsgesetze dergestalt geändert worden sind, dass Pferdefuhrwerke, die noch nach wie vor sehr stark verbreitet sind im ländlichen Rumänien, auf Hauptstraßen nicht mehr fahren dürfen. Und damit haben viele Arbeitspferde in Rumänien offensichtlich ihre Daseinsberechtigung verloren und sind zum Schlachter gegangen, und auf einmal waren Überkapazitäten an Pferdefleisch im Markt, die ihren Käufer ganz offensichtlich gefunden haben.
Geht es denn hier gar nicht um flächendeckende, großorganisierte Kriminalität? Darf man hier nicht von Fleischmafia sprechen?
Nach unserer Auffassung muss man nicht, noch gar nicht nach mafiösen Strukturen suchen, wenn man sich den europäischen Binnenmarkt vor Augen führt und die Möglichkeit des freien Warenverkehrs über 27 Nationalstaaten hinweg, also 27 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Die Wahrscheinlichkeit, ertappt zu werden bei einer Manipulation im Lebensmittelsektor, ist offensichtlich so gering, dass die kriminelle Energie auch gar nicht so unbedingt so hoch sein muss. In dem konkreten Fall ist es ja so, dass die Ware zwar auf dem Papier über mehrere Zwischenhändler verkauft wurde, physisch aber letzten Endes von Rumänien nur nach Südfrankreich transportiert wurde und von Südfrankreich dann in dieses eine Werk in Luxemburg, das fertig Lebensmittel wie Lasagne und so weiter herstellt. Das ist also gar nicht ein so komplexer Warenstrom, und nur an einer einzigen Stelle muss es jemanden gegeben haben, der, weil das Pferdefleisch nur etwa die Hälfte vom üblicherweise marktgängigen Rindfleisch kostet, gesagt hat, da können wir zusätzlich Geld verdienen, die Wahrscheinlichkeit, ertappt zu werden, ist gering. Da kaufen wir das Pferdefleisch, labeln es als Rindergehacktes, und dann geht es eben in die Fertiglebensmittelindustrie.
Das heißt, Nestle hat auch recht, wenn es sagt, es gehe hier eigentlich nur um einige schwarze Schafe.
Die schwarzen Schafe, das ist eine ganz spannende Frage, wo die eigentlich zu verorten sind. Das europäische Lebensmittelrecht, also dasjenige in der Europäischen Union, unterscheidet sich ja etwas vom schweizerischen. Das europäische Lebensmittelrecht benennt ganz klar die Verantwortlichen und die Verantwortlichkeiten für die Einhaltung der Lebensmittelgesetze. Und da sind die allerersten Adressaten die Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft, seien es nun mal die direkten Hersteller oder auch die Vertreiber und Inverkehrbringer, also die Detaillisten, wie sie in der Schweiz sagen, die Handelskonzerne. Und diese Handelskonzerne sind verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, dass die Ware, die zum Kauf angeboten wird, die also in die Regale kommt, allen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Es ist völlig unstreitig, dass nicht deklariertes Pferdefleisch nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Ware hätte niemals verkauft werden dürfen. Und nun ist die entscheidende Frage, Stichwort wenige schwarze Schafe. In Deutschland bestimmen etwa 5 bis 6 große Handelskonzerne fast den gesamten Lebensmittelmarkt. Da werden etwa 70 bis 80% aller Lebensmittel verkauft über die Filialen dieser Handelskonzerne. Diese 5 oder 6 schwarzen Schafe, wenn Sie so wollen, haben in Gestalt von Eigenmarken im Grunde den Großteil des Problems verursacht. Und wenn Nestle dann auf die wenigen schwarzen Schafe rekurriert, dann könnte man insofern zustimmen, ja, es sind die großen Lebensmittelunternehmen, die offensichtlich nicht willens oder in der Lage sind, korrekte Ware zu produzieren, und die großen Handelsunternehmen, die Konzerne, die nicht willens und in der Lage sind, ausschließlich ordnungsgemäße Ware überhaupt nur zum Verkauf anzubieten.
Also große schwarze Schafe quasi. Hersteller und Händler müssen sich ja verpflichten, sicherzustellen, dass Produkte in Ordnung sind. Kontrolliert denn jemand, wie die kontrollieren?
Das ist genau die zweite Säule des europäischen Lebensmittelrechts. Die amtlichen Kontrolleure, und das sind immer die Kontrolleure in den Mitgliedstaaten, so auch in Deutschland, die sollen sicherstellen, dass die Lebensmittelwirtschaft diese Qualitätsvorgaben und die gesetzlichen Vorgaben einhält und auch entsprechende Qualitätssicherungssysteme etabliert hat. Wie gut das geschieht oder wie schlecht es geschieht, das kann man ja an dem Beispiel des luxemburgischen Herstellers nachvollziehen, denn offenbar ist es ja so, dass die ein halbes Jahr lang, das ist einigermaßen verbrieft durch die Recherchen der französischen Behörden, ein halbes Jahr lang Pferdefleisch anstelle von Rindfleisch in ihre Produkte eingegeben haben. Und offenbar ist es keiner Kontrollbehörde aufgefallen. Das lässt zwei Schlüsse zu. Entweder war die Kontrollbehörde in diesem halben Jahr gar nicht dort, oder die Kontrolleure haben zwar kontrolliert in dieser Periode, aber nicht direkt in dem Augenblick, als aufgetautes Hackfleisch in zum Beispiel eine Lasagne gegeben wurde und dann dieses Rohprodukt mal genauer in Augenschein genommen. Denn ein Fachmann muss den Unterschied zwischen Rindfleisch und Pferdefleisch erkennen.
Wäre denn das auch der Ansatzpunkt? Es braucht mehr und bessere Kontrollen.
Mehr Kontrollen klingt erstmal immer gut, gerade wenn es amtliche Kontrollen sind. Am Ende des Tages ist es aber so, dass die Kontrollen doch immer eher einen Schritt zu spät kommen. Aus Sicht von Foodwatch müssten wir das System so organisieren, dass diejenigen, die die Ware herstellen bzw. vertreiben, also die großen Detaillisten oder eben die großen Hersteller, dass die ein größtmögliches Eigeninteresse daran haben, nur ordnungsgemäße Ware zu produzieren bzw. zu vertreiben. Und das schaffen wir nur, wenn hier zum Beispiel in Deutschland das Strafrecht so präzisiert wird, dass jedem Markenhersteller, aber auch jedem Handelsunternehmen klar ist, ich muss die und die und die und die Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt haben und auch nachweisen. Und wenn dann trotzdem nicht ordnungsgemäße Ware verkauft worden ist, muss ich dafür strafrechtlich gerade stehen. Und zwar nicht nur mit ein paar tausend Euro Strafmaß, sondern bei einem Konzern, der 10 oder 20 Milliarden Euro jedes Jahr an Umsatz macht, müssen das dann eben Millionenbeträge sein. Anders ist es nicht abschreckend. Und solange es solche Strafandrohungen nicht gibt, lohnt sich Lügen und Betrügen im europäischen Lebensmittelmarkt.
Matthias Wolfschmidt ist stellvertretender Geschäftsführer von Foodwatch, ein NGO, das sich für Konsumentenanliegen einsetzt. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit beweisbarer Fairness im Fußballtor, Doppelzüngigkeit in Tunesiens Ennahda-Partei und Theorie und Praxis für Burmas Hoffnungsträgerin. In Fußballstadien sitzen jeweils Tausende von Schiedsrichtern, denn eigentlich weiß doch jeder und jede besser, was auf dem Spielfeld läuft, als der Unparteiische unten auf dem Rasen. Fehlentscheide bei Toren können Schiedsrichter an der Fußballweltmeisterschaft jedenfalls künftig nicht mehr passieren. Denn bereits an der WM 2014 in Brasilien wird Torlinientechnik eingesetzt. Das hat der Weltfußballverband FIFA entschieden. Ich wollte von Uli Reist aus der SRF Sportredaktion wissen, weshalb kommt das jetzt?
Es ist der nächste Großanlass, der sich anbietet, dass die Technik, die neue Technologie eingeführt wird, wurde bereits im letzten Juli entschieden, und zwar vom International Football Association Board. Das sind die Wächter über alle Fußballregeln, die bestimmen, was wann gilt. Es hat eine Testphase gegeben an der Clubfußball-WM, es wird eine zweite geben am Confed Cup im Juni. Das ist sozusagen die inoffizielle WM-Hauptprobe und dann eben der richtige Großanlass, die WM in Brasilien, dann gilt.
Welche Rolle spielen denn bei diesem Entscheid auch Fehlentscheide im Fußballspielen in der letzten Zeit?
Ja, in letzter Zeit hat es zwei große Fehlentscheide gegeben. An der Euro 2010 im Spiel England gegen die Ukraine, als die Ukraine ein Tor erzielt hat, dass der Torrichter, der direkt neben dem Tor stand, nicht gesehen hat. Die Ukraine hätte das Spiel vielleicht nicht gewonnen, aber es wurde zumindest beeinflusst, indem die Ukraine das Tor eben nicht zugesprochen erhalten hat. An der WM 2010 waren die Engländer die Leidtragenden im Spiel gegen Deutschland. Millionen von Fernsehzuschauern haben gesehen, der Ball war klar hinter der Linie. England hätte ein Tor zugute gehabt, der Linienrichter, der Torrichter, der Schiedsrichter, keiner hat es gesehen. Und die ganze Welt hat aber gesehen, ein Fehlentscheid. Und ein weiterer Punkt bei der Einführung dieser Technologie: Sepp Blatter, dem FIFA-Präsidenten, kommt es ganz sicher nicht ungelegen, dass er sich nun als Reformer präsentieren kann, nachdem er doch eher das Image des Halters und Bewahrers hat bis jetzt. Und Sepp Blatter war immer ein vehementer Befürworter dieser Torraumtechnologie.
Sowas könnte es künftig nicht mehr geben. Allerdings, das System erntet auch Kritik. Großer Gegner ist UEFA-Chef Michel Platini. Was spricht denn für ihn dagegen?
Michel Platini ist der vehementeste Gegner gegen jede Art von Technologie im Fußball. Und er sagt, die Torrichter, die reichen, wenn die gut sehen oder nötigenfalls die richtige Brille tragen, dann sehen die das eben. Beispiele haben gezeigt, das funktioniert nicht. Michel Platini hat als Präsident der UEFA natürlich auch Eigeninteressen. Er ist auf viele Stimmen angewiesen, auf Stimmen von kleinen Ländern im Osten Europas. Michel Platini spekuliert zudem auf die Nachfolge von Sepp Blatter als FIFA-Präsident. Und diesen kleinen Ländern im Osten Europas will er nicht zusätzliche Kosten aufbürden, weil die Installation dieser Technologie, die ist relativ teuer. Für ein Stadion rechnet man mit Kosten von 250.000 bis 300.000 Franken.
Was halten denn die Spieler, was halten die Fußballer davon?
Da sind die Meinungen geteilt, aber größtenteils sind sie dafür, weil grundsätzlich will man, dass es fair zu und her geht.
Schauen wir uns doch noch kurz auch die Technik an, Torlinientechnik. Wie muss man sich die vorstellen?
Zwei Systeme stehen zur Auswahl. Zum einen das Prinzip des sogenannten Hawkeyes, das Sperberauge, das kennt man vom Tennis. Im Fußball wäre dann eine Reihe von Kameras, die den Raum hinter der Torlinie filmt und dann im Bild zeigt, ob der Ball wirklich mit vollem Umfang, wie es nötig ist, hinter der Linie war. Das zweite System funktioniert mit einem Chip im Ball. An den Torpfosten werden Antennen montiert, die erzeugen ein Magnetfeld. Im Ball sind dann Chips oder Spulen. Die zeigen an, wenn der Ball diesen Magnetvorhang ganz durchdrungen hat. Das gibt dann ein Signal auf die Armbanduhr des Schiedsrichters und er weiß, der Ball war in vollem Umfang hinter der Linie, es war Tor.
Ab der WM in Brasilien gibt es also keine Tore mehr, die keine sind. Auch wenn sich Platini für Europa weigert, kommt das nicht trotzdem früher oder später in der Champions League, der deutschen Bundesliga zum Beispiel?
Das ist schwer zu sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr groß. Wenn es sich an der WM bewährt, wird es auch an der Euro eingeführt. Und ob sich die Champions League dann immer noch dagegen wehren kann, wage ich zu bezweifeln. In der Bundesliga zum Beispiel Uli Hoeneß, einer der Wortführer in der deutschen Bundesliga, ist zum Beispiel ganz klar für diese Technologie, möchte sie aber nur auf der obersten Stufe eingeführt haben. Also in diversen Ländern wird es wahrscheinlich mittelfristig kommen, sicher aber immer nur in den obersten Ligen.
Das war Sportredaktor Ueli Reist. Tunesien steckt in einer tiefen politischen Krise. Die hat Anfang Februar begonnen mit der Ermordung eines Oppositionspolitikers. Ministerpräsident Djebali hat versprochen, eine Regierung aus lauter Experten zu bilden. Aber alle seine Gespräche verliefen im Sand, denn seine eigene Partei, die Ennahda, sträubt sich gegen ein Technokratenkabinett. Die Fäden bei der Ennahda zieht Parteichef Rashid Ghannouchi und der will keine Macht abgeben. Alexander Gschwind weiß, wer dieser Ghannouchi ist, diese graue Eminenz der tunesischen Islamisten.
Bei öffentlichen und medialen Auftritten mimt der 72-jährige Rashid Ghannouchi gerne den weisen, sanftmütigen Schriftgelehrten, der alle Welt von der Friedfertigkeit und Toleranz des Islam zu überzeugen versucht.
To protect our religion, we have to protect others' religion also.
Wir können unsere Religion nur schützen, wenn wir uns für den Schutz anderer Religionen einsetzen, lautet eines seiner im Westen gern gehörten Bekenntnisse. Mit Hass und Gewalt will er nichts zu tun haben, weil sie den Graben zwischen westlicher und islamischer Welt nur vertieften. Wer allerdings die islamische Welt misshandle und in ihre Länder einfalle, müsse mit ebensolcher Gewalt rechnen, fügt er stets vielsagend hinzu und stellt damit seinen Gefolgsleuten einen beliebig interpretierbaren Freipass aus. Solche Doppelzüngigkeit durchzieht Ghannouchis Biografie wie ein roter Faden. Der Sohn eines ländlichen Imams begann 1959 ein Philosophiestudium in Tunis, das er später in Kairo, Damaskus und Paris fortsetzte, ohne es je abzuschließen, was ihn später nicht daran hinderte, dieses Fach als Exilant trotz dürftigster Englischkenntnisse an der Oxford University zu unterrichten. Sein ebenso militantes wie erzkonservatives Islamverständnis brachte ihn bereits 1970 in offenen Konflikt mit dem laizistischen Regime des tunesischen Staatsgründers Bourguiba, als er mit der Kampforganisation Jamaa al-Islamiyya gegen alle Symbole westlicher Dekadenz ins Feld zog. Arbeiteraufstände und iranische Revolution dienten ihm als Bühne zur Weiterverbreitung seiner Ideologie. 1981 gründete er mit der Bewegung islamischer Tendenz den Vorläufer der heutigen Wiedergeburtspartei Ennahda und wanderte schließlich wegen wiederholter Gewaltaufrufe ins Gefängnis, was ihm in den letzten Jahren unter Bourguiba zum Märtyrerstatus verhalf, zumal ihn der greise Staatschef auch noch zum Tode verurteilen ließ. dass er nach Bourguibas Entmachtung durch dessen inzwischen berüchtigten Nachfolger Ben Ali begnadigt wurde und seine Bewegung gar vorübergehend legalisiert wurde, übergeht Ghannouchi in seinen offiziellen Biografien. Dass er Mythen von Selbstmordattentätern kurz vor den Anschlägen des 11. September 2001 seinen öffentlichen Segen erteilte, kann er nur deshalb nicht leugnen, weil er es vor dem Millionenpublikum des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera tat. Es bescherte ihm zwar ein bis heute geltendes Einreiseverbot in die USA und nach Saudi-Arabien, machte ihn dafür aber zum Idol der palästinensischen Hamas, der weltweiten Dschihadistenbewegung und inzwischen auch der gewalttätigen Ligen zur Verteidigung der tunesischen Revolution. Obwohl er jede Verbindung zu diesen genauso hartnäckig leugnet wie seine innigen Beziehungen zu Hasspredigern in aller Welt. Niemand wisse, die mit Steinen um sich werfende Hand so geschickt zu verbergen wie Rashid Ghannouchi, meint Tunesiens größter und unumstrittenster Islamgelehrter Mohammed Talbi, der im schillernden Ennahda-Schiff nie etwas anderes sah als einen gemeingefährlichen Scharlatan und Demagogen.
Alexander Gschwind. Und jetzt geht's nach Burma. Vor 2 Jahren hat sich das Land geöffnet und in 2 Jahren steht ein wichtiges demokratisches Ereignis an. Das gesamte Parlament soll neu gewählt werden. Es darf danach seinerseits ein neues Staatsoberhaupt wählen. Als Favoritin wird schon jetzt Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gehandelt. Denn bei einer Parlamentsnachwahl gewann ihre Nationale Liga für Demokratie fast alle offenen Sitze. Sie selbst zog ins Parlament ein. Doch in Burma fragen sich viele, ob Suu Kyi tatsächlich die Richtige ist, um das Land in die Zukunft zu führen. Urs Morf hat das erfahren in der Hauptstadt Burmas.
Cha So-mu verkauft in seinem Laden in Rangoon Klimaanlagen und Kühlschränke.
2015, we won. Aung San Suu Kyi for president. Aung San Suu Kyi is our hope. Yes.
Wir wollen 2015 Aung San Suu Kyi als Präsidentin, denn sie ist unsere Hoffnung. Auch Terence, Besitzer eines Marktstandes mit T-Shirts, hofft, dass Suu Kyi Präsidentin wird, denn er glaube ihr.
I hope. I definitely hope. Because I believe her.
Für das einfache Volk in Burma ist der Aufstieg der Demokratie-Ikone zur Präsidentin also abgemachte Sache. So sieht das auch U Nien Win. Der fast 80-Jährige ist eines von 10 Mitgliedern des Exekutivrates, der obersten Führung von Suu Kyis Partei, der National League for Democracy, der NLD. U Nien Win ist im Hinblick auf 2015 kämpferisch optimistisch.
We are making our party stronger than ever.
Wir machen unsere Partei gegenwärtig stärker denn je, um die Wahlen zu gewinnen, sagt er. Und er rechne damit, dass die NLD 80% der Sitze erringen werde. Auch für den NLD-Veteran ist die logische Konsequenz dieses Sieges, dass Suu Kyi dann Präsidentin wird. Dass es da noch ein großes Hindernis gibt, wirft U Nien Win mit einer leicht unwilligen Geste weg, obwohl er es als pensionierter Rechtsanwalt besser wissen müsste. Burmesen dürfen kein Regierungsamt übernehmen, wenn sie ausländische Familienangehörige haben oder hatten. So steht es in der Verfassung, die von den Generälen erlassen wurde, noch bevor ein Teil von ihnen sich in die heutige Zivilregierung verwandelte. Viele Beobachter sind überzeugt, dass die Generäle mit diesem maßgeschneiderten Artikel gezielt verhindern wollten, dass Suu Kyi je an die Macht gelangen könnte. Denn sie war mit einem englischen Professor verheiratet, der 1999 gestorben ist. Falls Suu Kyi nach einem Erdrutschsieg ihrer Partei 2015 tatsächlich mit diesem Artikel an der Regierungsübernahme gehindert werden sollte, würde sich das Volk betrogen fühlen. Es könnte zu Unruhen kommen.
Then we will be able to measure the power of the people, which should be normally the strongest in a democratic system.
Dann könnten wir messen, wie groß die Macht des Volkes wirklich ist. In einer Demokratie müsste sie ja eigentlich die größte sein. Das sagt Leon de Riedmatten, ein ehemaliger Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes, der seit 2 Jahrzehnten mehrheitlich in Burma lebt. Er hat bei Vermittlungsversuchen zwischen Suu Kyi und den Junta-Generälen alle der heutigen Akteure in Burmas Politik persönlich kennengelernt. De Riedmatten erklärt, die Verfassung zu ändern sei an sich schwierig, weil dazu 75% aller Stimmen im Parlament nötig wären. Trotzdem sagt er, er könne sich vorstellen, dass die Verfassung noch vor der Wahl von 2015 geändert werde.
For me, I can see some changes into the constitution prior to 2015.
Einfach weil alle wüssten, die Militärs, die Zivilregierung und die Suu Kyi-Partei, dass damit ein potenziell gefährlicher Konflikt umschifft werden könnte. Allerdings wären damit noch längst nicht alle Probleme vom Tisch, sagt de Riedmatten.
The problem will be how this NLD will be able then to run the country.
Das Problem werde sein, wie Suu Kyi und ihre Partei dann das Land regieren wollen. Habe sie überhaupt die nötigen Fähigkeiten? Das sei noch ein großes Fragezeichen. Der Burma-Kenner spricht damit Skepsis und Kritik an, wie sie in letzter Zeit vermehrt von Intellektuellen und Unternehmern geäußert werden, die gar nichts für das alte Generalsregime übrig haben. So Yechdu Twin, der in den letzten Jahren in Rangoon eine Produktion von biodynamischen Nahrungsmitteln mit 110 Angestellten aufgebaut hat.
Suu Kyi, I think, has put Myanmar in the map, and you have to give credit to her.
Man müsse Suu Kyi lassen, dass sie das Land international aufs Tapet gebracht und jetzt Investoren angelockt habe, die an das neue Burma glaubten. Aber ihre politischen Sporen habe sie sich damit noch nicht abverdient. Der Unternehmer fügt an:
The real world is different. The talk is a talk.
Schöne Worte seien eines, sie umzusetzen etwas anderes. Bisher habe Suu Kyi mit dem Finger auf die Fehler der anderen zeigen und in Konflikten vermitteln können. Aber wenn sie einmal an der Macht sei und dann etwas schief gehe, dann stehe sie ganz allein in der Verantwortung. Ähnlich sieht das Cha Min-swe. Als Chefredaktor eines Wochenmagazines hatte er in der Vergangenheit unter der Junta schwer gelitten. Aber weil er die Medien als vierte Gewalt im Staat sieht, bemüht er sich um eine kritische Sichtweise, die auch die Schwachstellen der vermutlichen künftigen Führung aufzeigt.
I have worry for our future, because our country is still depend on national heroism.
Er mache sich Sorgen um die Zukunft, sagt Cha Min-swe. Burma glaube immer noch an nationale Helden. Aber wenn sich dann diese Helden als nicht qualifiziert entpuppen sollten, so müsste das Volk erneut lange leiden. Und der Chefredaktor hat noch eine weitere wichtige Kritik.
She is now 67 and nearly 68. So in 2015 she is 70, over 70.
Suu Kyi sei nun knapp 68, 2015 werde sie 70 sein. Wie viel könne sie da noch machen für das Land? Das bedeutet, dass Burma dringend mindestens einen zusätzlichen prominenten Anführer und weitere fähige Persönlichkeiten im zweiten Glied der NLD nötig hätte. Damit greift Cha Min-swe eine Kritik auf, die von vielen Intellektuellen geäußert wird, allerdings aus Taktgründen hinter vorgehaltener Hand und nicht ins Mikrofon ausländischer Medien. Niemand weiß, wie es mit der NLD und Burma weiterginge, falls Suu Kyi plötzlich sterben sollte. Denn bisher hat sie es offensichtlich versäumt, Nachfolger aufzubauen. So, wie es heute aussieht, wird der Demokratisierungsprozess weitergehen. 2015 wird bei den Wahlen die NLD siegen und wenn alle Machtgruppen im Staat vernünftig bleiben, wird die Verfassung so geändert, dass Suu Kyi Präsidentin werden kann. Aber eine Ende-gut-alles-gut-Geschichte wäre das noch lange nicht.
Das war Urs Morf aus Burma und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.